Hanna und ich haben letztes Jahr diese Karte hier bekommen. Vorne stand ein Bibelvers drauf aus Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Diese Karte haben wir bekommen, als letztes Jahr mein Schwager und Hannas Bruder gestorben ist. Da haben wir viele Karten bekommen. Und diese Karte war eine davon. Die kam von Freunden aus unserer alten Heimat. Und auf der Vorderseite stand eben dieser Vers und in der Mitte, also als eigentlicher Text, den sie uns mitgeben wollten, stand Folgendes. Ich habe das hier auch als Bild, was gleich vorne zu sehen ist. Da stand drauf, liebe Hanna, lieber Nils, Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist barmherzig. Manchmal müssen wir uns mit diesem Fundament begnügen. Möge es für euch genug sein. Mit herzlichem Beileid und dann die Namen von den beiden. Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist barmherzig. Es war riskant von ihnen, das zu schreiben. Wir hatten gerade unseren Bruder verloren. Es ist inhaltlich richtig, was sie schreiben, aber es war riskant. In einer Situation, wie wir sie letztes Jahr da erlebt haben, da können solche Worte wie Hohn erscheinen. Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist barmherzig. Und in so einer Situation, da muss und da kann nur Gott helfen und kann nur er diese Perspektive schenken, dass das so ist. Und ihre Worte haben uns auf Gott gewiesen. Aber sie hätten auch was ganz anderes in uns auslösen können. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Wir werden heute Morgen zwei Dinge sehen. Wir werden sehen, Gott hat einen Plan. Auch wenn es nicht danach aussieht. Und wir werden sehen, Gottes Plan ist gut. Auch wenn es noch weniger danach aussieht. Gottes Plan ist gut, darum soll es heute Morgen gehen. Und je nachdem, in welcher Situation du steckst, kann es für dich schwierig sein, das anzunehmen oder das zu glauben. Und ich möchte nicht einfach als Außenstehender kommen und sagen, ja, aber du musst doch darauf vertrauen, dass Gott einen guten Plan hat. Diese Perspektive kann nur Gott schenken. Und dass er es tut, dafür möchte ich jetzt einmal beten, für die Predigt beten. Lass uns beten und ja, uns verneigen. Großer Gott, du stehst über allem und du tust Gutes. Du versorgst uns mit Leben, mit reicher Ernte, mit so viel Gutem. Und wir stellen aber auch fest, dass Dinge passieren, die wir nicht einordnen können, die uns nicht gut erscheinen, die schrecklich sind, die falsch sind, die in gewisser Weise auch gegen dich sind und die du nicht möchtest. Und trotzdem, ja, sagst du, dass du gut bist, dass du gute Absichten hast und dass du einen Plan hast und den verfolgst. Und so bitte ich dich, dass du mir hilfst, das zu verstehen, dass du uns hilfst, das zu verstehen, dass du beim Reden und Hören hilfst, dass du uns die Herzen öffnest und dass wir sehen dürfen, wer du bist, was du uns zu sagen hast und dass du da bist und dass du selbst Leid kennst und das Leid überwunden hast. Und bitte steh du uns bei, bitte sei mit deinem Heiligen Geist in unseren Herzen, in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Wir hoffen auf dich und bitten um deine Gnade und dein Erbarmen. Amen. Gottes Plan ist gut. Darum soll es heute Morgen gehen. Und dazu machen wir weiter in dieser Predigtreihe, in dem ersten Buch der Bibel bei den Erzvätern. Da lesen wir, wie Gott anfängt, sich dieser einen Familie ganz besonders zuzuwenden. Erst die Familie Abrahams und dann der Familie von seinem Sohn Isaak und jetzt zuletzt der Familie von dessen Sohn Jakob. Ihnen allen soll es in gewisser Hinsicht gut gehen. Sie sollen gut leben, moralisch gut leben und sollen Segen für andere sein. Aber davon merkt man bisher so gut wie nichts. Ist es wirklich Gottes Plan, mit ihnen weiterzumachen? Wirkt er wirklich seinen Segen in dieser Familie? Was uns ermutigt, sind nicht die Leute und ist nicht das, was wir im Einzelnen sehen. Was uns ermutigt, ist Gott und wie viel Gnade und wie viel Geduld er mit ihnen hat, weil auch wir das so sehr brauchen. Und das letzte Mal, da hatten wir, wie Josef von seinen 11 Brüdern oder von seinen 10 Brüdern, der Jüngste war da nicht dabei, aber von seinen 10 Brüdern, wie er in die Sklaverei verkauft wird. Sie konnten ihn nicht ausstehen. Und heute sehen wir, wie es Josef als 17-jährigem Teenager in dieser damaligen Großmacht Ägypten ging. Wie geht es dem Josef da? Und da sehen wir als erstes, Gott verlässt ihn nicht. Und auch für uns kann das heißen, Gott verlässt auch dich nicht. Er verlässt auch dich nicht, wenn die Perspektive so düster ist wie bei diesem 17-jährigen Teenager. Und dazu lese ich uns die ersten 6 Verse in Kapitel 1. Mose 39 einmal vor. Vers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer, ein Minister, ein Beamter des Pharao, dieser Potiphar, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn, den Josef, aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef. Und er, Josef, war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn, der Josef, den Potiphar, persönlich. Und er, Potiphar, bestellte Josef über sein Haus und über alles, was er besaß. Und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er, Potiphar, überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Also vor diesen Versen, nach diesem letzten Kapitel, da sah es für Josef echt düster aus. Er wurde von seinen eigenen Brüdern komplett abgelehnt. Sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Er wurde einfach mitgenommen in ein fernes, fremdes Land. Da ist er völlig allein, 17 Jahre jung, in einer fremden Kultur, unter fremden Menschen, mit einem fremden Glauben und einer Sprache, die er kein bisschen versteht. Alles ist fremd für ihn. Und noch dazu, vorher war er ein freier Mensch. Er lebte in einer eigenständigen Familie. Als Familie konnten sie alle ihre Angelegenheiten selber regeln. Sie waren keinem anderen Menschen irgendwie Rechenschaft schuldig. Und er, der Josef, er war sogar noch der Lieblingssohn von seinem Papa. Und sein Papa war der Patriarch, der das meiste Sagen hatte. Und er liebte den Josef ganz besonders. Jetzt war er Besitz. In gewisser Hinsicht wurde er nicht mal mehr als Mensch gesehen, sondern als Ware. Er musste tun, was man ihm sagt, fertig. Er konnte nicht davon ausgehen, dass ihn irgendjemand wertschätzt oder er dort gut behandelt wird. Über sein Leben bestimmte ab jetzt jemand anders. Er war seinem Herrn komplett ausgeliefert. Und damals in dieser Zeit, da ging es jetzt auch nicht allen Sklaven super schlecht. Es gab zum Beispiel auch diese Rangordnung unter Sklaven. Und auch die Herren hatten natürlich ein Interesse daran, dass ihre Sklaven gesund und fit sind. Also sie haben sie jetzt auch nicht unnötig schlecht behandelt, sondern auch auf sie geachtet. Und so wird das für manch einen Sklaven dieser Zeit durchaus ähnlich gewesen sein wie heute. Man arbeitet für jemanden und er versorgt dich mit dem, was du brauchst. Und natürlich war das damals schlimmer. Als Sklave damals, was hatte man da oder was war man da? Man war fast ganz ohne Rechte. Man hatte keine Garantien. und konnte auch einfach nicht selbstbestimmt und frei leben. Als Sklave war man Besitz. Und das ist definitiv falsch. Ein Mensch kann nicht der Besitz von einem anderen Menschen sein. Man war seinem Herrn zu 100% ausgeliefert. Und das ist zu Recht besorgniserregend. Und Josef, er gehört jetzt einfach einem anderen Menschen. Er ist der Besitz von ihm. Das war Josefs neue Realität. Eine enorm große Umstellung. Herausfordernd und auch beängstigend. Aber ist die Frage, klangen diese ersten Verse hier irgendwie beängstigend oder düster? Diese Verse klangen überhaupt nicht so. Das, was der Text hauptsächlich sagt, ist fast das komplette Gegenteil davon. Dem Josef geht's gut. Ihm gelingt alles. Er wird ganz schnell befördert. Sein Potenzial wird erkannt. Sein Herr schätzt ihn. Er schätzt ihn über die Maßen. Alles läuft gut. Und er sieht auch noch richtig gut aus. Und haben wir gemerkt, was der Grund dafür ist? Der Text sagt, und der Herr war mit ihm. Und das wird hier gleich mehrmals gesagt, direkt in Vers 2, quasi die erste Aussage, als Josef von Potiphar gekauft wird, heißt es, und der Herr war mit ihm. Dann nochmal in Vers 3, Potiphar sieht, dass der Herr mit ihm war. Und dann das Ganze quasi nochmal mit anderen Worten ausgedrückt in Vers 5, der Segen Gottes ruht jetzt auf Potiphars Haus, weil Josef dort ist. Also dem Josef geht es gut und er bringt da so viel Gutes rein und das, weil Gott mit ihm ist. Josef darf erleben, wie Gott mit ihm ist und dass Gott ihn nicht verlässt. Und das, obwohl die Aussichten davor richtig düster waren, allein in der Fremde und dann noch als Sklave. Aber Gott ist mit ihm. Und dabei wissen wir gar nicht genau, wie schnell diese guten Sachen hier kamen. Also wie lange wird er wohl in dieser Ungewissheit gelebt haben? Boah, was da in Ägypten wohl alles mit mir gemacht wird? Was mein Herr wohl für einer ist? Wird er mich gut behandeln? Was für Aussichten habe ich schon als Sklave? Zumindest die Reise nach Ägypten werden noch voller dieser Fragen gewesen sein. Und diese Reise dauerte ungefähr einen Monat lang. Aber dann scheint es so, dass Josef nach dieser Reise von Anfang an, als er bei Potiphar ist, dass er da direkt erleben darf, dass Gott mit ihm ist. Und das nimmt die grundsätzlichen Schwierigkeiten nicht mit, nicht weg. Er ist immer noch Sklave. Aber Gott hilft ihm so enorm, in dieser schwierigen Situation Segen zu sein und Segen zu erleben. So etwas hätte man für null für möglich gehalten. Aber Josef darf erleben, Gott ist mit mir. Er gebraucht mich, er segnet mich und er segnet durch mich auch andere. Was für ein Geschenk. Josef darf erleben, also hatte es doch einen Sinn, dass ich hier gelandet bin. Gott hat einen Plan. Und dieser Plan sieht ganz offensichtlich gut aus. Auch wenn es sich überhaupt nicht so angefühlt hat und es auch überhaupt nicht danach aussah. Aber Gott hat einen Plan und dieser Plan ist gut. Das darf Josef erleben. Das darf er erleben, obwohl Schwierigkeiten da sind oder zumindest da waren. Und dann ist auch für uns eine der größten Fragen, die wir beantworten müssen, ist die Frage, was ist wahrer Segen? Was heißt es, Gutes zu erleben? Josef war ein Sklave und trotzdem ging es ihm gut. Josef musste für einen anderen Mann schuften, aber der Herr lässt ihn Gutes dabei erleben. Wenn auch du in Schwierigkeiten steckst, aber darin erleben darfst, dass gute Dinge passieren, dann ist das ein Geschenk Gottes. Gott hat einen guten Plan für uns. Aber manchmal müssen wir erst eine Zeit lang durch Unsicherheiten gehen und durch Dunkelheit gehen, bevor wir erleben dürfen, dass sein Plan wirklich allumfassend gut ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht fühlst du dich wie ein Sklave der Umstände. Bist getrieben von irgendwelchen Forderungen, Anforderungen, die man so an dich stellt. Vielleicht fragst du dich seit Jahren, warum geht es mir eigentlich die ganze Zeit so schlecht, obwohl ich doch zu Gott gehöre? Ist Gott überhaupt mit mir? Du kannst wissen, Gott ist derselbe wie damals bei Josef und er ist auch mit dir. Er hat seinen Plan. Liebes Kind Gottes, auch wenn Situationen schwierig und herausfordernd sind, Gott ist mit dir. Er verlässt dich nicht. Wenn wir keine Schwierigkeiten erleben, merken wir auch nicht so sehr, wie mächtig Gottes Gegenwart ist. Und wie tröstlich und wie heilsam. Steckst du gerade in Schwierigkeiten? Hast du schon mal geschaut, wie du darin selbst aber zum Guten geformt wirst? Oder bringen dich die Schwierigkeiten vielleicht auch dazu zu fragen, kann mich da nicht irgendjemand rausholen? Lass dich von diesen Schwierigkeiten zu Gott treiben. Er ist da. Und du kannst erleben, dass seine Gnade und seine Gegenwart auch dir genügen können. Du kannst das erleben. Auch wenn es nicht so scheint, sich nicht so anfühlt. Wir feiern heute Erntedank. Und das ist eine gute Gelegenheit, daran zu denken, dass alle guten Gaben, dass alles, was wir Gutes haben, dass es von Gott kommt. Erwarte nicht, dass es dir durch irgendwelche Umstände besser gehen wird. Gut geht es dir, wenn der Herr mit dir ist und du das sehen darfst. Nicht die Umstände sind entscheidend. Nicht, ob du gerade siehst, was dein Leben bringt oder nicht. Entscheidend ist, ob Gott mit dir ist. Schau nicht auf die Umstände. Schau nicht auf deine Möglichkeiten, da irgendwas zu bewerkstelligen. Letztlich ist entscheidend, ist Gott mit dir. Er hat einen Plan. Und sein Plan ist gut. Auch wenn wir das jetzt noch nicht immer sehen. Gottes Plan ist gut. Gott verlässt Josef nicht. Und was wir bei Josef dann als nächstes sehen, ist, dass er jetzt umso treuer lebt. Er erlebt Gottes Hilfe, er erlebt Gottes Gegenwart und daraufhin lebt er so richtig treu und kompromisslos. Und das ist unser zweiter Punkt, lebe umso treuer. Und dazu lese ich uns die nächsten Verse, Vers 7. Und es geschah nach diesen Dingen. Da warf die Frau seines Herrn, die Frau von Potiphar, ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir, schlafe mit mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen und mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war, da ergriff sie ihm bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir, schlafe mit mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Also da ist die Frau seines Herrn und die will unbedingt mit ihm schlafen. Sie ist da richtig leidenschaftlich. Sie redet jeden Tag auf ihn ein. Und wahrscheinlich ist sie eine richtig attraktive Frau. Der Potiphar war ein hoher Beamter. Und hohe und reiche Leute damals hatten oft eine jüngere und schöne Frau als ihre Ehefrau. Und so wird sie starke Waffen haben, um einen Mann wie Josef zu verführen. Sie kann sich bei ihm einschmeicheln, ihm Komplimente machen, sich aufreizend anziehen, ständig in seiner Nähe sein und ihm so alle Sinne vernebeln. Tag für Tag. Aber Josef ist absolut konsequent. Er sagt jedes Mal nein. Und das, wo dieser Josef alleinstehend war und gerade mal 17 Jahre jung war. Und bei Männern so um dieses Alter rum, da ist das sexuelle Verlangen meistens so unmännlich groß. Es ist gerade erwacht. In jugendlichen Männern brennt oft ein Feuer nach sexuellen Erlebnissen. Und Josef weiß natürlich auch, dass er damit zwar ganz schön sich in Gefahr bringen würde, wenn er ja sagen würde, es ist die Frau von seinem Herrn. Und das weiß er auch. Und das sagt er auch in dem Vers 9. Ich darf mit dir nicht schlafen, weil du seine Frau bist. Aber er muss sich dabei trotzdem gegen sein sexuelles Verlangen stemmen. Und auch gegen seine Emotionen. Weil er erlebt ja gerade, boah, es läuft alles richtig gut, alles klappt. Ich habe Erfolg, ich bin gesegnet, ich steige auf, werde wichtiger, habe mehr zu tun. Eine richtige Erfolgswelle. Und auch das sagt Josef ja hier, auch in Vers 9. Ich bin quasi schon wie mein Herr. Ich habe hier das ganze Sagen. Und so eine Erfolgswelle kann einen richtig mitreißen. Wenn man wirklich erlebt, dass so gut wie alles klappt, das kann einem zu Kopf steigen und man hebt völlig ab. Ich kann mir alles erlauben, als ob mir irgendjemand was kann. Boah, das habe ich mir jetzt verdient. Und so wie die Sachen laufen, werden wir das auch gut verschleiern können. Aber Josef bleibt auf dem Boden der Tatsachen. Er lässt sich nicht von seinen Gefühlen regieren. Er bleibt wach und behält seinen moralischen Kompass bei sich, ganz egal, wie erfolgreich er ist. Also er lässt sich nicht drauf ein. Er weiß, wo er hingehört und er weiß, wozu er da ist und wozu er nicht da ist. Also von seinem jugendlichen sexuellen Verlangen wäre es naheliegend gewesen, ja zu sagen. Und auch diese Erfolgswelle wird ihn emotional extrem herausgefordert haben, es doch einfach zu machen. Und wahrscheinlich gab es dann auch noch eine ganze Reihe logischer Argumente, seiner Herrin Folge zu leisten. Es wäre einfach leichter gewesen, sich nicht zu wehren. Und sollte er seiner Herrin nicht auch gehorchen? Sie ist ihm doch auch seine Vorgesetzte. Und sie wollte es doch. Und außerdem, vielleicht war sie viel mehr in seinem Alter als in dem ihres Mannes. Und vielleicht kümmerte sich der Mann auch gar nicht gut um sie. Es wäre eine wahnsinnig romantische und aufregende Liebesaffäre gewesen. Vielleicht war sie einsam. Vielleicht brauchte sie Hilfe und Beistand. Wir wissen nicht, was Josef alles durch den Kopf und durch den gesamten Körper ging. All diese Tage. Und ich kann es mir aber nicht anders vorstellen, dass es für Josef extrem herausfordernd war. Und ich habe den allergrößten Respekt vor dem, wie treu und entschlossen er hier ist. Wir sehen hier, nicht immer ist das, was du willst, auch das Richtige. Und auch wenn Sachen dafür sprechen, heißt das nicht, dass du es tun solltest. Die Frage ist, was möchte Gott, dass ich tue? Und deshalb weiß Josef auch ganz genau, gegen wen sich die Sünde im Kern richten würde. Gegen Gott. Also er sagt am Ende von dem, was er da sagt, in Vers 9, da sagt er nicht, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen meinen Herrn, gegen Potiphar sündigen. Das sagt er nicht. Er sagt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen. Es wäre Sünde gegen Gott. Ich würde ihn verletzen. Ich würde ihm Unehre bereiten. Ich würde seine guten Absichten für unser Leben angreifen und zerstören. Er hat einen Plan, aber dem würde ich mich widersetzen. Es wäre ein Unrecht gegen den Allmächtigen und gegen den unendlich heiligen und gerechten Gott. Also Josef war in einer schwierigen Situation in Ägypten. Er erlebt so viel Gutes von Gott und dann stellt sich auch noch so eine schöne Gelegenheit ihm in den Weg. Aber Josef ist motiviert, ganz für den zu leben, der ihm geholfen hat und der ihm in der Not beigestanden hat. Josef weiß, wem seine Loyalität gilt und da ist er fest, konsequent und kompromisslos bis ans Ende. Josef ist Gott gegenüber völlig treu und er widersteht diesen Versuchungen zur Sünde. Und dann ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte: Bist du treu in deiner Bestimmung, die Gott dir gegeben hat? Bist du treu in deiner Bestimmung, die Gott dir gegeben hat? Alles in dieser Welt hat ja eine Bestimmung. Alles. Zum Beispiel ein Kompass hat eine Bestimmung. Die Bestimmung eines Kompasses ist es, dass er immer nach Norden zeigt. Wenn er mal nach Süden zeigt oder mal nach Osten, dann ist da irgendwas nicht richtig. Er ist gemacht worden mit einer Bestimmung. So ist es auch bei uns. Gott hat uns geschaffen und uns dabei eine Bestimmung gegeben. Und zwar eine gute Bestimmung. Eine Bestimmung zu gutem und erfüllendem und verantwortungsvollem Leben. Und nur er als Schöpfer weiß, wie dieses Leben zu führen ist, damit das auch ein solches Leben ist. Und dann ist es leider so, wenn wir unserer Bestimmung untreu sind, dann schaden wir diesen seinen guten Absichten. Und wir schaden dabei auch uns selbst. Und wir bereiten ihm Unehre. Wir machen ihm Kummer, verletzen ihn. Schaut, Josef lebt hier treu zu seiner Bestimmung und damit treu gegenüber Gott. Er hat erlebt, wie Gott ihm hilft und deshalb ist für ihn klar, wem seine Loyalität gilt. Nicht der Frau, nicht seinen Gefühlen und nicht mal seinem eigenen Willen. Seine Loyalität gilt dem, der ihn gemacht hat. Seine Loyalität gilt dem, der ihn so reich gesegnet hat. Und so will ich auch uns heute Morgen ermutigen. Lebe auch du umso treuer, wenn du siehst, wie viel Gutes Gott dir gegeben hat. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Lebe umso treuer zu Gottes Ehre und zum Segen für andere. Und lebe umso treuer, weil Gott einen guten Plan, gute Absichten für dich hat und Sünde nicht dazugehört. Du sollst nicht einfach tun, was du willst. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Und er hat diese Welt entworfen. Er hat sich ausgedacht, wer wir als Menschen sind und wie wir funktionieren. Und er sagt uns auch, wie wir leben sollen und wie es seinen guten Absichten entspricht. Wem gehört deine Loyalität? Und bist du deiner Bestimmung treu? Also weißt du, was deine Loyalität für die alltäglichen Fragen des Lebens bedeutet? Kannst du biblisch argumentieren, warum du dieses oder jenes tun solltest oder eben nicht tun solltest? Unser Verhalten muss begründet werden mit dem, was Gott will und nicht mit dem, was wir wollen oder mit dem, was uns gut erscheint. Wenn wir Gottes Plan in unserem Leben verwirklicht sehen wollen, müssen wir auch treu zu seinen Geboten und Ordnungen sein. Lebe umso treuer und du wirst mehr von Gottes Segen und Gottes Gegenwart erleben. Und das Krasse ist, oder das, was uns manchmal so unverständlich scheint, das alles kann sich wiederholen. Obwohl wir treu sind, und obwohl wir ein Stück Segen erlebt haben, kann es passieren, unsere Treue führt dazu, dass es uns äußerlich doch wieder schlechter geht. Unsere Treue kann uns schaden in gewisser Hinsicht und Nachteile bringen, auf den äußeren Anschein. Weil genau das erlebt auch Josef gleich und es wird trotzdem so sein, auch da verlässt Gott ihn nicht. Gott lässt sich mit seinem guten Plan auch dann nicht aufhalten. Und er lässt auch das zum Guten für uns beitragen. Und das ist unser letzter Punkt. Gott lässt sich nicht aufhalten. Also die Frau ist letztendlich handgreiflich geworden. Sie hat ihn festgehalten, sich ihm in den Hals geschmissen und nochmal ganz eindringlich gesagt, du musst mit mir schlafen. Josef hat sich irgendwie aus diesem Gewand rausgeschält und ist so schnell er konnte einfach weggerannt. Und dann lesen wir weiter, was passiert, Vers 13. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war. Da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen. Er wollte mit mir schlafen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr, ihr Mann, nach Hause kam. Da redete sie zu ihm mit denselben Worten. Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als sie meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Vers 21, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er, Josef. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Also die Frau erfindet eine ganz andere Geschichte. Sie dichtet dem Josef ein Verbrechen an, das er nie begangen hat, das eigentlich sie begehen wollte. An diesem Punkt hat es ihr gereicht. Josef hat immer abgelehnt und wenn sie ihn schon nicht ins Bett kriegen kann, dann soll er mal zusehen. Ihre Zuneigung wandelt sich in, ich mach dir das Leben so richtig schwer. Und sie sitzt am längeren Hebel. Die anderen Bediensteten glauben ihr die Story. Auch ihr Mann glaubt ihr. Es werden noch keine Nachforschungen oder so angestellt. Josef wird nicht nach seiner Version gefragt. Der Fall ist für alle klar. Natürlich begeht der Sklave dieses Verbrechen. Und nicht die vornehme Frau dieses hohen Staatsbeamten. Als ob sie sich das ausgedacht hat. Und so kommt Josef quasi unter die Räder dieser mächtigen Herren. Und dann ist das wirklich brutal. Josef macht alles richtig. Und er beschützt ja sogar auch die Frau davor, Ehebruch zu begehen. Er verhält sich tadellos. Und was passiert? Er landet im Gefängnis. Unschuldig. Nur weil ihm die Frau was Böses wollte. Also unfair bis zum geht nicht mehr. Und wenn wir das so lesen, da schreit alles in uns. Sowas darf doch nicht passieren. Da muss doch jemand für Gerechtigkeit sorgen. Wir sind an Gerechtigkeit gewöhnt. Und auch an so etwas wie eine funktionierende Rechtsprechung. Aber in dieser Welt passieren ungeheure Ungerechtigkeiten. Und wir merken in uns sofort, dass das nicht so sein soll. Wir haben ein Gespür für Ungerechtigkeit und wir wollen, dass es gerecht zugeht. Und ich glaube, dass das ein grundsätzliches menschliches Empfinden ist, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Auch in unserer Zeit sehnen wir uns grundsätzlich nach Gerechtigkeit. Da hat sich nichts dran geändert. Und wenn du heute Morgen hier bist und der christliche Glaube war bisher keine Option für dich, oder du bisher bei dieser Predigt gedacht hast, nee, also dass Gott über mein Leben bestimmen darf, das glaube ich eigentlich nicht. Oder das passt mir auch gar nicht. Wenn das auf dich zutrifft, dann denk doch mal über Folgendes nach. Als Menschen wollen wir Gerechtigkeit. Ja, wir schreien auf, wenn es solche Ungerechtigkeiten gibt wie hier bei Josef. Und niemand ist da, der es aufklärt und der Gerechtigkeit herstellt. Das stößt was in uns auf. Es muss doch anders sein. Aber gleichzeitig wird abgelehnt, dass es einen Gott gibt, vor dem wir alle Rechenschaft schuldig sind. Weißt du, wenn es einen gerechten Gott gibt, der unveränderbare Moralvorstellungen hat, dann gibt es auch jemanden, der mal für Gerechtigkeit sorgen wird. Jeder von uns hat in sich die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und der christliche Glaube bietet genau darauf eine Antwort. Ein gerechter und mächtiger Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird eines Tages über alles und jeden ein Urteil sprechen. Und er wird da, wo Ungerechtigkeit da war, wird er für Gerechtigkeit sorgen. Und das Erstaunliche ist, wir lesen hier, dass Gott selbst bei seinen eigenen Leuten zulässt, dass ihnen Ungerechtigkeit zustößt. Man fragt sich, wie kann das sein? Gott ist doch mit Josef und Josef ist absolut treu. Wie kann er da im Gefängnis landen? Ist Gott denn wirklich gerecht? Und daran sehen wir, an den Lebensumständen sieht man nicht, ob die Gegenwart Gottes da ist. Auch wenn es dir äußerlich absolut schlecht geht, kann es sein, dass du alles richtig gemacht hast. Und selbst wenn es dir äußerlich schlecht geht, kann es sein, dass dein Herz im Frieden mit Gott ist. Und dann ist es so ermutigend, genau das hier wiederzulesen. Josef ist im Gefängnis, also er ist ein Sklave im fremden Land und da wird jetzt noch eins obendrauf gesetzt. Hat es sich für Josef gelohnt, Gott treu zu sein? Ja, ja und nochmal ja, weil er seine Seele bewahrt hat und Gott stellt sich zu ihm. Auch hier heißt es immer wieder und Gott war mit ihm. Gottes Gegenwart ist plötzlich nicht weniger da. Gottes Plan mit ihm hört nicht auf. Zu irgendwas ist selbst diese Ungerechtigkeit gut. Gott ist nicht grundsätzlich in Kontrolle und dann hört es plötzlich mal auf und es passiert etwas, das er nicht vorhergesehen hat. Gott bleibt in Kontrolle. Es passieren schlimme Ungerechtigkeiten. Ja, unfassbar schlimm. Vielleicht auch in deinem Leben. Dinge, die Gott auch nicht möchte und er selbst am meisten darüber trauert. Aber selbst da verfolgt Gott trotzdem einen Plan. Und wisst ihr, wo wir das am deutlichsten sehen? Dass Gott in allem Schlechten auch einen Plan verfolgt. Wir sehen es am deutlichsten am Kreuz von Golgatha. Weil was ist da passiert? Da wird einer, der völlig unschuldig ist, verhaftet und sogar getötet. Und das alles nach dem Plan Gottes. Jesu Tod war kein Unfall der Geschichte und es war auch kein spontaner Entschluss von Gott. Dass Jesus sterben sollte, das war von langer Hand von Gott so geplant. Und es war genauso geplant, mich und dich dadurch zu retten. Weil wir nur so vor seinem Urteil gerettet werden können. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, hätte jeder von uns völlig auf sich gestellt vor Gott zum Gericht erscheinen müssen. Und ich will nicht wissen, in wie vielen Situationen und mit wie vielen Gedanken oder Worten ich ihm untreu gewesen bin. Und wie oft ich seinem liebenden Vater Herz Kummer bereitet habe. Und wie oft ich seinen guten Absichten für das Leben geschadet habe. Aber als Jesus am Kreuz gestorben ist und er vorher gesagt hat, ich gebe mein Leben als Lösegeld für euch, die ihr an mich glaubt und mir nachfolgt. Das ist mein Leib Und das ist mein Blut. Ich gebe es für euch. Weil Jesus das getan hat, können wir wissen, er hat unsere Schuld bezahlt. Er hat unser Urteil getragen. Unsere Sünde ist wieder gut gemacht und vergeben. Gott hat für Gerechtigkeit gesorgt und lässt mich Gnade erleben. Gott bestraft seinen unschuldigen Sohn zum Segen für mich. Das war sein Plan. Zu seinem Plan gehörte es, dass er selbst unfassbar gelitten hat, damit all unser Leiden am Ende in Segen enden wird. Deshalb, wenn du daran zweifelst, dass Gottes Plan gut ist, oder du daran zweifelst, dass er seinen Plan gerade verfolgt, dann schau, wie er in seinen Plan involviert war. Er ist unschuldig gestorben und er hat alle Last und Sünde der Welt getragen und diesen ganzen Schmerz, den das verursacht, er hat das selbst an sich gespürt. Und das, um uns Gerechtigkeit zu bringen, die wir nicht verdient haben. Um uns vor Gott angenehm zu machen, um Wunden zu heilen und uns von bösen Mächten und Gottes gerechtem Urteil zu befreien. Gott lässt sich nicht aufhalten. Er ist mit uns. Er will uns segnen. Auch in den dunkelsten und ungerechtesten Situationen, die wir erleben, will er uns segnen, weil er die größte Dunkelheit für dich schon durchlebt hat. Er hat einen Plan. Er hat eine Bestimmung für dich. Und ich glaube, kein Vers fasst besser zusammen, was wir hier sehen, als Römer 8, 28. Wir wissen aber, wir können es wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Plan berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, seinem Sohn Jesus Christus gleichgestaltet zu sein. Gott hat einen Plan. Und sein Plan ist gut. Wir werden mit hineingenommen in das, wie Gott selbst ist. Er will uns Anteil geben an seiner unendlich großen Herrlichkeit. Bis hinein in all unsere Charakterzüge, in unsere Emotionen und Gedanken. Diesen Plan verfolgt er, ohne dass ihn irgendetwas davon abbringen könnte. Jesus selbst hat alles dafür gegeben. Wenn das so ist, können wir sicher sein, dass Gott so viel Gutes für uns bereithält. Sein Plan für mich und sein Plan für dich ist gut. Amen. Ja, danke Jesus für dein Werk und danke für die Zeit, die wir hatten mit dir und miteinander und danke, dass du uns nicht verlässt, auch wenn wir in die Woche gehen, wenn wir in den Alltag gehen. Danke, dass du mit uns bist, du siehst jede Herausforderung, auch alles Schöne, was du wirkst und ja, danke, dass du mit uns bist und lass uns in deiner Gegenwart leben, unserer Bestimmung treu sein. Danke, dass du uns dabei hilfst und segne du ja auch diesen weiteren Sonntag, den zweiten Teil des Gottesdienstes. Danke, dass du auch da bist. Amen. Und so bitte ich euch, einmal aufzustehen. Ich würde euch gern uns den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.